HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und als Ihr Gastgeber begrüßt Sie dazu ganz herzlich Lothar Bauer-Ochse. Und mit mir am Tisch sitzt Ruth Pfaus, eine katholische Ordensfrau, eine Ärztin, die seit mittlerweile mehr als 40 Jahren in Pakistan lebt. Ruth Frau, Sie haben Ihr Leben, das muss man wohl sagen, diesem Land Pakistan und seinen Menschen verschrieben. Pakistan taucht ja bei uns in den Medien auf, entweder wenn es Konflikte gibt mit dem Nachbarstaat Indien oder wenn es Konflikte gibt zwischen Christen und Muslimen, dann ist von Pakistan die Rede. Und Pakistan war viel in den Schlagzeilen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und dann eben während der US-amerikanischen Bombardements auf Afghanistan. Die Bilder, die wir da in unseren Köpfen haben, das sind alles Bilder, die nicht gerade von einem besonders reizvollen Land erzählen. Deswegen, Ruth Pfau, wie sieht denn Ihr Pakistan aus? Welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Pakistan denken?
Ich wäre niemals 43 Jahre in Pakistan gewesen, wenn ich nicht glücklich wäre. Auch nur ein Leben zu leben und das will ich wenigstens genießen. Und da ist natürlich, das Land spielt eine große Rolle dabei. Pakistan ist wunderschön. Einer der Attraktionen für mich ist, dass es noch nicht touristisch erschlossen ist.
Was reizt Sie? Ist es das Land, sind es die Menschen?
Eigentlich beides. Ich meine, was mich reizt, ist wohl das Land. Was mich dann dort bleiben lässt, das sind die Menschen.
Und was fasziniert Sie an denen?
Das habe ich mir eigentlich noch nie überlegt. Denn Faszination ist ja eigentlich nicht im Kopf, sondern mehr im Bauch. Aber wenn ich sagen sollte, was mir imponiert, ist, mit wie wenig die auskommen und glücklich sind oder wenig sich nicht beklagen. Was mich immer wieder erneut freut, ist ihre Fähigkeit zum menschlichen Miteinander. Und was ich meine, man sollte davon lernen, ist ihre Familienordnung. Also wie die füreinander einstehen. Ich hatte einen Patienten, der hatte selber 6 Kinder und wusste nicht, wie er sie ernähren sollte. Dann starb der Bruder. Der hatte nochmal 6. Also der hat sich nicht mal an uns gewandt für Hilfe und hat sich nie beklagt. Ich habe das ganz zufällig erfahren bei einem Hausbesuch. Er hat die 6 Kinder noch dazu genommen. Ja, das, dieses fraglose Füreinander einstehen.
Sie sind seit 43 Jahren in Pakistan, Frau Pfau. Mich halten die Menschen, die dort da sind. Ich denke, das sind vielleicht auch ganz persönliche, einzelne Begegnungen, Menschen, die Sie kennen, mit denen Sie Ihre Geschichte geteilt haben. Fallen Ihnen da jetzt im Moment Menschen ein?
Ja, also massenhaft natürlich. Es sind besonders die Mitarbeiter. Ja, viele Mitarbeiter sind ja auch 10, 20, 30. Wir haben mal den Durchschnittsjahreszahl errechnet, indem unsere Mitarbeiter mit uns arbeiten, 17. Und wir sind durch so viele Situationen und Gefahren und Schönes und Trauriges miteinander gegangen. Das gibt natürlich ein Gemeinschaftsgefühl. Wir haben ja auch einiges erreicht. Wir wollen noch einiges erreichen. Und dann sind es natürlich auch Patienten. Also wenn Sie konkret fragen, dann ist es natürlich besonders meine Managementgruppe. Ich bin jetzt 74, dass mein Haus jetzt in Ordnung ist, dass ich weiß, es geht weiter, wenn ich mal nicht mehr da bin. Das erleichtert mich schon sehr. Ich glaube, sonst könnte ich nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, dass alles von mir noch abhängt.
Ja. Was Sie gemacht haben, was Sie erreicht haben, vor allen Dingen darauf kommen wir gleich noch, aber Sie haben jetzt zu Recht geschwärmt von Pakistan. Gibt es auch was, was Sie quält oder was Sie ärgert an diesem Land?
Natürlich viel, viel. Diese wahnsinnige soziale Ungerechtigkeit. Also wir haben eine reiche Schicht, die wird reicher und eine arme Schicht, die wird ärmer. Und alles, was jetzt die Weltbank von uns verlangt, macht die Reichen immer noch reicher und die Ärmen immer noch ärmer. Also da kann ich mich echt drüber aufregen. Dann, was mich wirklich schmerzt, ist, dass Pakistan ist kein Rechtsstaat. Also ich glaube nicht, dass die Deutschen, das heißt die alte Generation, sollte sich eigentlich daran erinnern, was das bedeutet, wenn man nicht in einem Rechtsstaat lebt. Also da geht ihnen was ab. Ich meine, es gibt natürlich Menschen, die sehen sich nach einem Rechtsstaat, aber insgesamt hat das keine wirklich hohe Priorität. Die Weise, wie sich die Polizei aufspielt, deshalb ja diese Arbeit für Menschenrechte. Wir haben ja immerhin 53.000 Lepra-Patienten erfasst. Das heißt, wir arbeiten mit 53.000 Familien. Wir
und eine Familie ist dann nicht wie in Deutschland eine Ein- oder Zwei-Kind-Familie.
Nee, das stimmt. Das ist dann immer eine Großfamilie. Ja, also wenn wir Contact-Lists machen, das heißt, alle die aufzählen, die zur Großfamilie gehören. Ich habe ursprünglich diese Forms, also diese
Formulare,
auf Deutsch, Formulare für 12, dann für 15 gedruckt. Ja, wir brauchen aber 2 oder 3 von denen, das geht bis zu 35. Also man kommt mit einem guten Durchschnitt der Bevölkerung doch in Verbindung, zumal da wir jetzt ja Tuberkulose dazu nehmen und das ist 1:10. Und auch mit Verhütung und Bekämpfung unnötiger Erblindung zu tun haben.
Gehen wir mal auf die Anfänge zurück Ihrer Arbeit, Frau Pfau, in Pakistan. 1960 sind Sie erstmals im Alter von 31 Jahren als junge Ärztin ausgereist. Warum haben Sie nicht gleich wiederkehrt gemacht, als Sie das gesehen haben? Denn Sie sind ja gleich mit einer schweren Notlage der Lepra-Patienten konfrontiert worden.
Also die Option irgendwie, ich glaube, die ist in meinem eine Programmierung nicht drin, dass ich weglaufe, wenn es wirklich hot wird.
Was haben Sie denn damals erlebt, 1960?
Meine mexikanische Mitschwester Bernice, die hatte dieses Lepra-Ghetto schon vorher entdeckt. Die hatte auch schon an unsere Headquarters nach Paris geschrieben, ob da nicht irgendwo eine Ärztin wäre, die bereit wäre, das mitzutragen, dieses Programm, was sie meinte, müsste. Es müsste irgendwas gemacht werden. Und dann, als ich kam, ich war ja auf der Durchreise nach Indien, da hat sie natürlich gehofft, dass ich da bleibe.
Und Sie sind geblieben?
Genau.
Und warum?
Da war keine andere Möglichkeit. Ich hätte wirklich nicht schlafen können, wenn ich die Leute in ihrem Elend da gelassen hätte. Und ich wusste ja, ich konnte was dagegen tun. Ja, das war so unbeschreiblich. Was mich am meisten erschüttert hat, natürlich, dass in all diesem unsagbaren Elend und Schmutz und Entwürdigung, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregten. Ja, wenn also Entwürdigung zu dem Punkte gegangen ist, dass man sich damit identifiziert, also da war es bei mir absolut aus. Denn in diesem Ghetto gab es weder Wasser noch Abwässersystem noch Electricity, okay, damit kann man natürlich, ohne das kann man natürlich leben. Da gab es noch keine medizinische Versorgung und da Lepra zum Verlust von Gefühlen, Händen und Füßen führt, da fraßen dann die Ratten auch nachts die gefühllosen Hände und Füße der Patienten an. Und dann lebten da auch ganz wenig Frauen und die wurden auch miteinander geteilt. Und die Jüngste, also wenn die 14 war, vielleicht war es erst 12. Ja, das habe ich heute noch vor mir. Ja, wirklich. Da habe ich zu Bernice gesagt, also jetzt stellen wir was an. Ob es sinnvoll ist, ob es nicht sinnvoll ist, ob wir erfolgreich sind, nicht. Aber wir wollen, also wir werden wenigstens was anstellen. Das haben wir dann auch getan.
Frau Pfau, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das hat den Titel Das Herz hat seine Gründe. Sie beschreiben Ihren Weg. Und da gibt es einen Satz, der heißt, ich habe mich nun einmal entschlossen, mit denen auf der Schattenseite zu leben. Ich versuche noch zu verstehen, wie so ein Entschluss zustande kommt. Ist das eine Berufung für Sie auch aus dem Glauben raus?
Ich meine natürlich, alles, was ich mache, mache ich als spätkonvertierte und getaufte Christ und Ordensfrau, das ist keine Frage. Aber wenn ich reden, tun wir darüber wenig. Ich bin nur, ich meine, der Herrgott gibt einem ja auch die Tipps durch Lebensumstände. Ja, ich bin überzeugt, wenn ich eben kein Kriegs- und Nachkriegskind gewesen wäre, hätte mich es wahrscheinlich nicht so getroffen. Also nach all dem, was wir erstmals selber durchgemacht haben. Also wenn ich mir das heute überlege, Gott sei Dank hat sich ja doch die Welt geändert. Wir haben diesen Noteinsatz gemacht, als die Flüchtlinge vom dem Bombenanschlag auf Dresden nach Leipzig flohen. Ja, in einer Nacht 17.000 Opfer. Das waren doch alles Frauen, Kinder, alte Leute, das waren doch Flüchtlinge. Nein, also wenn ich das heute lese, da sage ich mir, wie sind wir damit umgegangen? Wir sind natürlich nicht damit umgegangen, wir müssen ja irgendwie überleben.
Selbst und dann, überleben, ja.
Ja. Nee, ich meine, auch die anderen mit überleben machen. Wir hatten diese Solidarität, die eben wirklich in Gefahr entsteht. Und ich meine, es ist ganz natürlich, dass die dann entsteht. Und die Leute sind also doch nie danach gefragt worden. Nie. Wir haben ja auch wirklich, also das kann ich ernstlich sagen, ich habe von Auschwitz nichts gewusst. Ich war 15, als der Krieg zu Ende war. Ja, aber nachdem wir alles das erfahren haben, also mit Auschwitz habe ich mich erst auseinandersetzen können, als ich auf Elie Wiesel kam. Der hat mir mit seinen Büchern unendlich geholfen. Aber irgendwie steckte das natürlich in uns.
Es ist ja nach dem Krieg in Deutschland viel, diese zwei Worte gesagt worden, nie wieder. Sehen Sie Ihr Engagement in Pakistan auch als sozusagen Fleisch geworden, dieser Anspruch, nie wieder, dass so etwas passiert?
Absolut, absolut. Und das ist kein Tugendakt, dass es irgendwie das kommt. Ja, es würde mir unheimlich viel Energie kosten, wenn ich das unterdrücken sollte.
Haben Sie denn nie an diesem Entschluss, wie Sie schreiben, auf der Schattenseite zu leben, gezweifelt, vielleicht sogar daran verzweifelt, wenn Sie diese Situation erleben in Pakistan?
Ich entsinne mich einmal in Afghanistan. Afghanistan ist ja nun noch mal schöner. Und wir hatten einen Buben, der hatte so Schädlings, was man gegen Schädlinge einsetzt.
Schädlingsbekämpfungsmittel?
Ja, der hatte dieses Pestizide. Gift getrunken. Mhm. Ja, das war eines, was also in Deutschland schon längst nicht mehr auf dem Markt war, aber in Afghanistan wurde es natürlich benutzt. Den konnte ich also dort im Dorf wirklich nicht behandeln. Es gab aber die Ärzte für die Dritte Welt, hatten ein Krankenhaus in Zentralafghanistan, als wir haben in den Jeep gepackt, haben versucht, ihn noch lebendig bis in das Krankenhaus zu bringen. Und da hatte ich diesen schwerkranken Jungen auf meinem Schoß im Jeep und fuhr da durch dieses traumhafte, violette Dämmerung von Zentralafghanistan. Da habe ich plötzlich mal gedacht, also in welchem Anflug geistiger Umnachtung hast du dich immer nur für die Schattenseite entschlossen. Aber dass ich irgendwie daraus dann eine Aktion hätte ableiten können, also das ist nicht mehr drin.
Ich habe aber den Eindruck, dass Sie, obwohl Sie auf der Schattenseite leben, die schönen Seiten durchaus wahrnehmen und sich davon auch erfüllen lassen.
Absolut, sonst könnte man nicht überleben. Und überdies wäre das auch unfair dem gegenüber, der die Welt ja schön gemacht hat. Also mir gefällt das im Neuen Testament, hat mir das immer so gefallen. Und wir haben euch Trauerlieder gespielt und ihr habt nicht geweint. Und wir haben euch Hochzeitslieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Ja, also das sollte man mir nicht vorwerfen, dass ich nicht getanzt hätte, wenn ich Hochzeitslieder gespielt bekommen habe. Und das geschieht natürlich auch immer wieder.
Frau Pfau, Sie haben in Pakistan der Krankheit Lepra den Kampf angesagt und auch, Sie haben es schon gesagt, eigentlich erfolgreich. Hierzulande schwingt ja bei dem Begriff Lepra, haben wir mittelalterliche Vorstellungen, Aussatz, vielleicht die Pest. Deswegen beschreiben Sie doch mal, wenn ein Mensch in Pakistan an Lepra erkrankt ist, was bedeutet das eigentlich für ihn?
Was ganz unterschiedlich ist, ob das 1960 geschah oder ob das 2003 geschieht. Ja, wir haben wirklich noch Patienten befreit, die in Berghöhlen im Himalaya oder im Hindukusch eingemauert waren. Wir haben Kinder in der Wüste von Balochistan aufgelesen. Die waren ausgesetzt, auf das die wilden Tiere täten, was das Dorf sich nicht traute. Wir haben verzweifelt gegen Selbstmord einige unserer Patienten aus höheren Kreisen gekämpft. Das war alles damals.
Weil die Krankheit nicht nur die körperlichen Symptome hat, sondern weil sie auch soziale Ausgrenzung bedeutet?
Sehr viel stärker das. Also die körperlichen Symptome, da dieser Lepra-Bacillus ja die Nerven betrifft und damit das Gefühl
in den Gliedmaßen zunichte macht.
Mhm. Ja, dadurch haben die auch gar keine solchen Schmerzen, wie man das meinen sollte, wenn man sie sieht. Ja, die fühlen ja nicht, die haben ja nicht diesen warnenden Schmerzsinn. Aber es ist wirklich die soziale Ausgrenzung. Ich weiß gerade, also diejenigen, die als Kinder krank geworden sind, wo die Familie eine Frau rausgesetzt hat, wo soll die dann hin? Ja, alles das.
In einer patriarchalen also Gesellschaft, wie es Pakistan ja ist.
Ja. Mhm. Also alles das sind schreckliche Erfahrungen. Ja, die Kinder weggenommen und nee, ganz bestimmt. Aber heute
gesagt,
ist das normal.
Ja. Was heißt normal? Mhm. Also zunächst mal, es gibt noch Menschen, die an Lepra erkranken.
Ja. Die Krankheit hat eine Inkubationszeit von 3 bis 5 bis zu 40 Jahren. Die Gesamtzahl der Patienten ist dramatisch zurückgegangen, aber die Anzahl der Neuerkrankungen hält sich jedes Jahr auf 1000 900, 1200, 1000.
Trotzdem sagen Sie, Sie haben die Krankheit im Griff.
Das ist die Weltgesundheitsorganisation, hat das definiert. Wenn wir weniger als einen akuten Patienten pro 10.000 Bevölkerung haben, kann, so ist deren Annahme, sich die Krankheit nicht mehr als solche ausbreiten. Aber wenn wir jetzt Fronten abbauen, wir haben 53.000, wie ich schon sagte, erfasst. Wir haben aber noch 20.000 infizierte Menschen in Pakistan. Das wird allerdings 20 Jahre dauern, bis wir die alle diagnostizieren können.
Und diese soziale Ausgrenzung, von der Sie gesprochen haben, findet sich die heute auch noch?
Nee, also wirklich nicht.
Warum nicht? Hat die Bevölkerung Pakistan etwas gelernt?
Ich meine, es war ja ursprünglich, glaubten die ja, Lepra sei gar keine Normalkrankheit, sondern ein Fluch Gottes für begangene Sünden. Na, wenn die jetzt selber wiederholt gesehen haben, dass mit dieser Handvoll Tabletten der Patient geheilt wurde, die sind ja auch nicht doof, dass die dann denken, dass man so einen Fluch Gottes mit einer Handvoll Tabletten rückgängig machen kann. Also zweierlei hat die Haltung doch weiterkreise, ich muss das dann noch einschränken, weiterkreise wirklich geändert. Das eine ist diese persönliche Beobachtung der Heilerfolge und das andere, dass wir es immer wirklich so eingerichtet haben, dass wir nachts im Zelt, in der Hütte, im Hause des Patienten schliefen.
Ist das sozusagen Ihr Erfolgsgeheimnis, dass Sie wirklich sich selber diese Ausgrenzung auch durchbrochen haben und in die Hütten der Patienten begeben haben?
Ich bin überzeugt, ohne das wäre es nie geschehen, wenn wir uns noch mit Handschuhen und Maske irgendwie so selber angestellt hätten.
Ja, da hätten was Ihnen ja als deutsche Ärztin die Hygienevorschriften wahrscheinlich nahegelegt hätten.
Nee, also das glaube ich, habe ich nie gedacht. Einfach deshalb, weil ich weiß, was es für den Patienten, wenn er seine Diagnose erfährt, was es für ihn bedeutet, wenn es eine Frau ist, wenn ich sie dann in den Arm nehme, ja, wenn es ein Mann ist, wenn ich ihm dann die Hand schüttle.
Sie hören H2 Doppelkopf im Gespräch mit der katholischen Ordensfrau und Ärztin Ruth Pfau, die seit mehr als 40 Jahren in Pakistan lebt und entscheidend und auch erfolgreich dazu beiträgt, dass so grausame Krankheiten wie Lepra, Tuberkulose und auch Augenkrankheiten bekämpft werden. Wir haben gerade gehört, die Air von Johann Sebastian Bach in einer Einspielung für Trompete und Orgel. Das ist Musik, die Sie sich gewünscht haben, Frau Pfau. Ist ja eine sehr ruhige und fließende, auch harmonische Musik. Von dem, was ich bisher gehört habe, ich den Eindruck, Ihr Leben sieht vermutlich eher nicht so aus. Haben Sie denn trotzdem diese Oasen der Ruhe auch?
Im Gegenteil, wahrscheinlich deshalb genieße ich es so, wenn man da mal so ganz ruhig durchatmen kann. Und was ich auch an der Musik so mag, ist keine Effekthascherei.
Sie sind Christin, Frau Pfau, Ordensfrau, das weiß auch in Pakistan jeder. Bei uns hört man immer, Christen sind in Pakistan nicht sicher. Stimmt das eigentlich?
Also ich mache grundsätzlich keine Statements, weil was man auf der einen Seite sagt, und das ist Wahrheit, das stimmt auf der anderen Seite wieder nicht. Also um wirklich diesen Konflikt, der hier und da durchaus auch zu Todesopfern geführt hat, um den wirklich differenziert darzustellen, braucht immer lange. Aber so wie man sich das in Deutschland vorstellt, dass man einfach auf der Abschussliste sitzt und also immer nur rechts und links guckt, wo ist jetzt der Scharfschütze auf dem Dach, ja, das stimmt dann überhaupt nicht. Und wenn ich meine persönliche Erfahrung sagen soll, dann habe ich in keiner Weise erlebt, dass ich in Gefahr war, weil ich Christ war. Keiner Weise.
Hierzulande wird ja der Islam zunehmend auch als Gefahr wahrgenommen. Sie leben in einem Land, das mehrheitlich islamisch ist, wo durchaus auch fundamentalistische Kräfte Erfolg haben, Zulauf haben. Sehen Sie diese Gefahr des Islam?
Wiederum zwei Antworten dazu. Weltfeind Nummer eins. Also dieses Klischee hier, das überhaupt nichts anderes mehr sehen kann, außer dieser Handvoll oder vier Handvolls von Terroristen und Fundamentalisten. Also das sieht tatsächlich die komplexe Wahrheit überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also dieses Klischeedenken bringt mich ernst auf. Denn schließlich habe ich ja 43 Jahre dort verbracht. Also wenn es sich um Islam und Operational Level, also dort, wo wirklich Menschenleben handelt, da kann ich wirklich mitreden.
Man muss sagen, dass die Mehrheit ihrer Mitarbeiter Muslime sind in ihrer Arbeit.
Ja, ich würde nicht nur mehrheitlich sagen, also Pakistan ist ein islamisches Land, Punkt. Ja, dass es daneben noch Minderheiten gibt, das wird auch im islamischen Kontext so politisch und anderweitig verarbeitet. Wir haben 2% Christen und so ungefähr ist auch das Verhältnis meiner Mitarbeiter. Ja, so etwa 95% Muslime, dann 3-4% Christen, bestimmt nicht mehr, ein paar Hindus und ein Buddhist. Und wir arbeiten sehr gut zusammen. Da hat sich im Laufe dieser vier Jahrzehnte durch Osmose doch was getan.
Ein größeres Verständnis untereinander oder was meinen Sie, es hat sich was getan?
Also ich habe noch nie gesehen, dass Feindbilder überleben, wenn man sich persönlich kennengelernt hat. Ja, ich reg mich dann über solche Statements wie Bush auf, wenn der sagt, man muss die Taliban eliminieren. Da kann ich nur sagen, also dann geh doch mal bitte einmal nach Afghanistan und guck dir die Taliban mal an. Wir haben schließlich, selbst als wir die Regierung hatten, in Kabul mit Hilfe der Taliban 10.000 Mädchen in Moscheeschulen unterrichten können, und zwar nicht nur im Heiligen Koran, sondern auch in allen säkularen Fächern wie Mathematik und Englisch und Geografie und Geschichte und.
Dennoch, Frau Pfau, Sie beschreiben ja auch Gewalttaten, Gräueltaten der Taliban. Sie erleben fundamentalistische Strömungen in Pakistan. Wie nehmen Sie das wahr? Wie gehen Sie damit um?
Es ist keine Frage, dass in Pakistan der Einfluss der Islamisten gestiegen hat und steigt. Ich frage mich aber, was wirklich auf unser eigenes Konto geht. Als die Amerikaner die Taliban in Afghanistan angriffen, da war das ganze Land pro-amerikanisch und beglückt, dass in 7 Jahren diese wirklich menschenverachtende Regierung von den Stühlen gefegt war. Also da waren genügend Initiativen in Afghanistan selbst, die das auch probiert haben. Das hätte aber jahrelange Stammeskämpfe gekostet mit viel Todesopfern. Also wir waren froh. Aber als die dann weitermachten mit dieser Teppichbombardierung, und schließlich kenne ich die aus meiner Jugendzeit, in einem Land, wo wirklich nichts mehr kaputt zu machen war. Ich kenne Afghanistan ja genug, um das auch sagen zu können. Da gab es keine Straßen, da gibt es überhaupt keine Brücken, gab es kein Schulsystem, kein Gesundheitssystem, da gibt es keine Banken, da gibt es keine Postämter. Wenn wir unseren Außenstationen, das sage ich dann immer als Illustration, eine Nachrichtanweisung zukommen lassen müssen, müssen wir ein Pferd satteln wie im Mittelalter. Also was dann noch kaputt zu machen war, und damit ist wirklich der Mut.
Also die Stimmung ist umgekippt.
Die Stimmung im Lande total umgekippt.
Wird jetzt Christentum auch sozusagen auf dieser feindlichen Seite mitverrechnet?
Also wir hatten ja alle Angst, wenn auch noch der Irakkrieg dazukommt. Und der kam ja. Und dann geschah das Wunder. Und das haben die Friedensdemonstrationen hier hervorgerufen. Also wir haben ja genügend Fernsehschirme in Pakistan. Also ehe man sich eine Toilette leistet man sich einen Fernseher und eine Salatschüssel. Und dann, also diese Friedensdemonstrationen waren bis in die Dörfer rein, konnte man die verfolgen. Und die Leute sind ja auch nicht doof. Und das hat wirklich den Fundamentalisten das Wasser abgegraben.
Inwiefern? Ja, also sozusagen, wenn Menschen in Frankfurt oder Kassel und Gießen auf die Straßen gegangen sind,
Christlichen Weißen gingen auf die Straße, damit in einem muslimischen Land kein Krieg sei. Ich meine, ich weiß, das war hier kein muslimisches, christliches. Ja, das weiß ich natürlich. Aber so ist das drüben gesehen gewesen. Das stimmt ja auch. Also faktisch stimmt das ja auch. Ja, und damit war diese Gleichung, die ging nicht mehr auf. Weiß ist gleich amerikanisch, ist gleich anti-islamisch, ist gleich christlich, ging nicht mehr auf.
Dennoch haben in Pakistan bei den Wahlen die Fundamentalisten Zulauf gehabt.
Das sage ich ja sogar erdrutschartig. Warum? Wenn Bush sich nicht wirklich so total naiv oder, wir Katholiken sagen ja, die Klugheit sei die erste Kardinaltugend. Deshalb muss die Dummheit das erste Kardinallaster sein. Und so wie der sich dort benimmt, auch jetzt im Irak, dann ist das wirklich in diesem Sinne kriminell dumm.
Betrifft es denn Ihre Arbeit, die ja durchaus von Ihnen aus jedenfalls von einem deutlich christlichen Standpunkt herkommt, dass Sie Behinderung erfahren, Anfeindung?
Nee. Also wir sagen nach diesen Demonstrationen, wir haben also, ich habe mich auch mit Janine gesagt, ich sage, entsinnst du dich mal, dass wir so eine ruhige Zeit gehabt haben wie jetzt? Es ist tatsächlich. Und dann, als der Krieg doch ausbrach, da kriegten wir die E-Mails und wir haben uns so angestrengt. Und es war doch alles umsonst. Und dann haben wir sofort zurückge-E-Mailt. Ihr scheint nicht zu wissen, dass ihr einen politischen Erdrutsch, einen geschichtlichen Erdrutsch ausgelöst habt.
Also ein ferner Erfolg, den viele Demonstranten hier in Deutschland tatsächlich gar nicht mitbekommen.
Nee, aber das sollte man ihnen sagen. Ja, ich sage, setzt euch ein, wenn ihr meint, was geht schief. Dass dabei was rauskommt, das überlasst dem Herrgott. Also der hat Humor. Der münzt noch einen Misserfolg zu einem schönen Erfolg.
Frau Pfau, Sie leben seit 43 Jahren in Pakistan in einem muslimischen Land. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das fasziniert mich am Islam?
Ja, da gibt es mehr als eines. Also eines ist zweifellos, dass sie die Transzendenz Gottes so leben. Das ist was, was wir ja manchmal vergessen.
Können Sie das nochmal beschreiben? Wie äußert sich das im Alltag?
Ja, also einmal, man redet darüber ja sehr negativ, aber einmal in diesem, dass man eben Gottes Wille ist eben supreme. Was ist das auf Deutsch?
Der höchste, der wichtigste Wille.
Ja.
Über allem.
Über allem. Also ganz konkret, wir tun wirklich, was wir können, um einen Menschen auszuheilen oder das Leben zu retten. Aber wenn wir merken, es geht nicht mehr, ja, und er stirbt doch, können wir das ohne weiteres der Familie sagen.
Weil sie ja? es annehmen kann als Wille.
Weil sie es annehmen können. Ja, wir können sagen, also was menschlich möglich war, haben wir getan. Wir haben kein Ergebnis gehabt. Dann nehmen die den nach Hause und dann kann der in Frieden sterben.
Frau Pfau, Sie haben es gesagt, Sie sind ja konvertiert, Sie haben sich erst später evangelisch taufen lassen, sind dann katholisch geworden. Haben Sie jemals daran gedacht, muslimisch zu werden?
Nein.
Warum nicht?
Also ich würde sagen, wenn es das Christentum nicht gäbe, neben dem Buddhismus wäre für mich der Islam eine wirkliche Alternative. Da es das Christentum aber gibt, warum soll ich mich mit dem Islam zufrieden geben, wo ich die Liebe vermisse? Ja, im Islam ist dieses Verhältnis zwischen Gott und Mensch eben das, wie zwischen dem Herrscher und dem Untertan. Ich meine, gewisse Beziehungen haben die ja wirklich einen Zipfel der Wahrheit. Und wir können durchaus von denen lernen. Ja, aber es ist eben nicht die letzte Wahrheit.
Wie gehen Sie mit diesen letzten Wahrheiten um im Alltag? Sie haben es beschrieben, Sie arbeiten mit Muslimen, mit Christen, mit Hinduisten, Buddhisten zusammen. Wird da zusammen gebetet? Wird da auch mal gestritten über diese letzte Wahrheit?
Also ich würde bestimmt niemandem vorschlagen, dass er sich in einen Dialog einlässt, ehe man sich sehr gut kennt. Wenn man zunächst mal sich wirklich persönlich kennt, persönlich mag, dann kommen Fragen von selber auf. Wenn die Fragen aufkommen, dann antworte ich natürlich.
Und die entstehen durch die Zusammenarbeit, die ganz praktische Zusammenarbeit.
100%.
Frau Pfau, Sie haben sich einen zweiten Musiktitel gewünscht. Das ist diesmal Filmmusik von Neil Diamond. Es ist Musik zu dem Film Die Möwe Jonathan. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Ich finde die schlichthin herrlich. Und ich glaube, die kommt von den USA.
Richtig.
Ja. Und ich finde das so schön, dass die auch... Ich sage ja, ich bin nicht anti-amerikanisch. Ja, ich bin nur anti-Bush. Ja? Und die haben irgendwas ausgedrückt, was ich sonst in keiner anderen Musik. Vielleicht noch in einigen Teilen von Superstar.
Jesus Christ Superstar.
Ja.
Dem großen christlichen Rockmusical.
Also das ist auch tolle Musik. Aber die...
Möwe Jonathan.
Die ist nicht eigentlich aufsässig, aber die ist gegen jede Konvention.
Hören wir mal rein. Ja? Neil Diamond mit Skybird aus der Filmmusik zu Die Möwe Jonathan. Sie hören H2 Doppelkopf, mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und als Gast bei mir im Studio ist Ruth Pfau, katholische Ordensfrau und Ärztin. Sie lebt seit mehr als 40 Jahren, 43 Jahre sind es jetzt, in Pakistan. Ruth Pfau, Sie haben sich eigentlich rastlos, seit Sie pakistanischen Boden betreten haben, gegen Lepra, Tuberkulose und auch in den jüngsten Jahren gegen Blindheit, gegen Augenerkrankungen eingesetzt. Nun schreiben Sie in Ihrem Buch, das gerade erschienen ist, mit dem Titel »Das Herz hat seine Gründe«, sinngemäß etwa, wenn ich ein zweites Leben hätte, würde ich es den Frauen Pakistans widmen. Wie kann ich das verstehen?
Einmal, dass eben in ein Leben nicht alles reinpasst. Es gibt wirklich zwei Pakistan, das Pakistan der Frauen, das Pakistan der Männer. Und wenn man irgendwas organisatorisch, strategisch durchsetzen will, muss man natürlich im Pakistan der Männer bleiben. Ich habe eine Mitschwester, eine der drei Frauen der ersten Stunde, die kümmert sich um die Frauen. Ja, und es würde mich wirklich faszinieren, auch dann noch das Pakistan der Frauen kennenzulernen. Und überdies ist unheimlich viel zu tun. Ich meine, wir sind im Lepra-Programm ja jetzt bekannt. Ja, ich habe ja auch Interventionsmöglichkeiten jetzt.
Man muss das vielleicht zur Erklärung sagen. Sie haben gesagt, Sie bewegen sich dann im Pakistan der Männer, die politische Macht und Verantwortung haben. Sie haben ja die Verantwortung für das nationale Lepra-Bekämpfungsprogramm und haben in Pakistan den Rang einer Staatssekretärin, also auch Zugang zu politischen Stellen. Trotzdem, Sie haben ja in dieser Lepra-Arbeit, in der Versorgung von Patienten, auch viel mit Frauen zu tun gehabt. Und dennoch sagen Sie, Sie haben eigentlich in dem anderen Pakistan gelebt.
Gelebt habe ich in dem anderen Pakistan. Als ich anfing mit diesen Reisen, da habe ich nachts natürlich in den Frauengemächern zu schlafen versucht. Also total illusorisch. Man kann da nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie die das machen.
Erzählen Sie mal, woran liegt das? Das kann ich mir noch nicht vorstellen.
Das steht mir noch ganz vor Augen. Also dann kommt man in diese Frauengemächer. Also zunächst mal, die Männer werden erstmal abgefüttert, was dann übrig bleibt, das kriegen die Frauen. Also, weil ich weiß, wie die Männer essen, da kann ich schon mal überhaupt nicht mehr. Also das könnte ich schon mal nicht mehr essen. Dann, es gibt ja überhaupt keine Privatsphäre. Ja, da schläft alles in diesen Kinder und die Frauen und das Viehzeug. Und also da ist ständig irgendwas los. Erstens mal sind die sowieso bis spätabends beschäftigt. Zweitens mal stehen die morgen um 4 schon auf, um das Mehl zu mahlen, damit die Fladenbrote backen können. Was zwischendurch noch ist an Zeit. Also eins der Kinder hustet und das andere muss gerade mal aufs Klo und dann, ja, und dann springt ein Schaf überein. Und also das muss man schon von Kind auf angewöhnt sein, dass man unter solchen Verhältnissen schlafen kann. Ich kann nicht.
Gibt es da Unterschiede zwischen Stadt und Land in Pakistan?
Ja, natürlich. Das heißt, dass man keine Privatsphäre hat, das gilt auch für die Stadt. Aber ich spreche im Wesentlichen übers Land, denn in der Stadt selber kommen wir zurück zu unseren Außenstationen. Da würden wir in den Familien nicht schlafen.
Angenommen, Sie hätten ein zweites Leben, Frau Pfau, und könnten sich den Frauen in Pakistan widmen. Was würden Sie machen? Sie haben ja gerade eine Situation beschrieben, sozusagen die fehlende Privatsphäre von Frauen, dass Frauen, so wie ich es verstanden habe, dann eben auch auf eine Stufe mit dem Vieh gestellt werden. Wenn Sie so ein Bild vor Augen haben, wo würden Sie ansetzen?
Also ganz sicherlich mit dem nächsten Fall, der mir über den Weg läuft. Und das haben wir ja immer gemacht. Aber dann, wie gesagt, war keine Zeit. Ich erzähle Ihnen gerade eines. Eine unserer Lepra-Patienten hat eine Schwester. Und von der hatte sie erfahren, dass der Mann diese Frau gefesselt hat, geknebelt hat, weil sie sich dagegen gewehrt hat, dass ihre Tochter in einem Bordell benutzt wurde. Der hat also die Frau dann eingeschlossen, hat das Mädchen mitgenommen. Die war vielleicht 16, hatte noch nie mit einem Mann geschlafen. Die ganze Sache ging so, vor dieser Nacht, wir haben ja jetzt islamisches Recht, vor dieser Nacht wurde dieses Paar von einem muslimischen Geistlichen oder derjenige, der behauptet, er sei einer, getraut. Nach dieser Nacht wurden sie wieder geschieden. Dadurch ging der Mann straffrei aus. Und das ist ein ganzes Racket. Und ich weiß auch, wo das abläuft. Und diese unsere Lepra-Patienten, denen ist also nach Karachi gekommen. Die wohnt eigentlich irgendwo im Punjab. Und hat diesen Fall gesagt, ist zu uns gekommen, hat gesagt, tun Sie doch was. Wir haben natürlich was dagegen getan. Wir haben dem Mann massiv gedroht. Wir haben die Frau zu uns genommen. Wir haben das Mädchen zu uns genommen. Es stellte sich dann raus, dass er die beiden Jungs, die da auch Kinder noch, so, die hat der Vater auf die Straße gejagt. Da sind wir durch Karatschi gezogen mit der Mutter und haben die beiden Jungs gesucht, haben sie auch gefunden, haben die auch zu uns genommen. Aber was wir nicht gemacht haben, was ich theoretisch hätte machen können, wenn irgendwo noch ein bisschen Zeit wäre, dass wir das ganze Bordell haben auffliegen lassen.
Sind das nicht Momente, wo Ihnen, ich sag mal, die blanke Wut überläuft?
Absolut.
Wo bleiben Sie mit dieser Wut?
Dass ich es eben nicht vergesse. Ich hoffe immer noch, dass meine Managementgruppe irgendwann mal sagt, jetzt dürfen Sie sich als Europäer benehmen und in den Ruhestand gehen, obwohl man in Pakistan geht, man nicht in den Ruhestand.
Sie schreiben in Ihrem Buch, irgendwann läuft man vielleicht voll, irgendwann übersteigt es das, was man ertragen kann. Da habe ich mich gefragt, und dann, was machen Sie dann?
Ich sage, es hat mich ja niemand gezwungen, das Leben zu leben, was ich lebe. Ich wollte es ja. Ja, deshalb sollte ich mich jetzt auch nicht beklagen. Wenn einer der Konsequenzen ist, dass ich dann eben wirklich längerzeitig in meinen Depressionen, die ich ja sowieso habe, in meinen Depressionen hängen bleibe, dann ist das eben auch mitgekauft. Ich sage, ich möchte es nicht ins Unbewusste verdrängen. Denn dann wird bestimmt nur Aggression rauskommen und das hilft weder mir noch der Sache, noch meinen Patienten, noch meinen Mitarbeitern.
Ich fragte aber auch, weil Sie sagten, Sie leben im Pakistan sehr Männer, Sie haben Zugang zu politischen Verantwortungsträgern. Sind das auch Situationen, wo Sie Ihre Wut auch mal den politisch Verantwortlichen ja, vor die Füße schütten, sage ich mal?
Ich mache es selten. Also, und es muss wirklich bei mir so hochgekocht sein, weil ich an und für sich, das habe ich mir abgewöhnt. Ja, also wirklich aggressiv zu sein, habe ich mir abgewöhnt. Das wäre zu gefährlich gewesen in der Situation, in der ich eben gearbeitet habe. Aber manchmal ist es das Einzige und dann mache ich ein richtiges Tamascha. Und Tamascha auf Deutsch ist Drama vielleicht.
Dann hauen Sie auch mal auf den Tisch.
Ja. Und dann sagt eins, wieso, wir kennen Sie doch überhaupt nicht so. Ja, ich bin auch eigentlich nicht so, aber...
HR2 Doppelkopf heute mit der katholischen Ordensfrau und Lepraärztin Ruth Pfau. Frau Pfau, 43 Jahre waren Sie hauptsächlich in Pakistan, auch in Afghanistan, ein ruheloses, rastloses, drängendes Leben. Wenn man Sie als Powernonne bezeichnet, schmeichelt Ihnen das oder wehren Sie sich da eher dagegen?
Also den Titel habe ganz bestimmt ich nicht erfunden.
Aber steht er so ein bisschen für Ihr Leben?
Ich habe mir mal erklären lassen, was die Frauen unter Powerfrau hier verstehen. Und also danach habe ich gesagt, okay, wenn ihr meint, es müsste auf den Titel, dann lasst es drauf.
Aber es ist nicht Ihr Titel, sagen wir so. Trotzdem, andere hätten sich längst ein ruhigeres Leben gegönnt.
Ja, da müssten die Umstände anders sein. Ja, ich kann einfach nicht ruhig sein, solange ich weiß, was draußen vor sich geht. Und solange ich weiß, dass ich noch was tun kann, also solange ich aktiv was tun kann.
Gibt es noch so einen Traum, an dessen Verwirklichung Sie jetzt sind?
Ich meine, es gibt einige ganz konkrete Pläne. Das eine ist also diese Zusammenlegung von Lepra-Tuberkulose und Erblindungsbekämpfung. Also es ist eine wunderschöne Sache. Wir haben jahrelang gearbeitet, dass die Regierung das offiziell sich auf die Fahnen schreibt. Das ist jetzt geschehen. Die haben also gesagt, niemand kann mehr Lepraarbeit alleine tun. Er muss immer das zusammentun. Und also Patientengeschichten, ist absolut herrlich. Aber man muss natürlich das ganze Personal nochmal in den zwei zusätzlichen ausbilden. Und da habe ich Ihnen nochmal versprochen, 2 Jahre das Nationale Traininginstitut zu übernehmen und Ihnen dazu zuzuspielen. Sonst meine ich, dass... Wie gesagt, das Haus ist in Ordnung. Ich meine natürlich niemals 100%, wenn man nationales Lepra-Programm ab oder Nautuberkulose und Erblindung noch dazu abzieht, in einer politisch so unruhigen Gegend wie der unsrigen. Ja, da kann man natürlich nie sagen, man ist direkt durch. Ja. Aber ich habe eine Nachfolgegruppe, die weiß, wie man mit Konflikten und Risiken umgeht. Ist das Schöne.
Denken Sie manchmal an Abschied?
Ich meine, ich habe 100-mal dran gedacht und habe auch gesagt, und ich habe auch schon meine Koffer gepackt und ich bin auch schon ausgezogen, weil ich eben mehr in der Menschenrechts- Sache machen wollte. Das könnt ihr aber nicht einsehen. Und schließlich habe ich mich doch überzeugen lassen, das geht in Pakistan nicht.
Wenn Sie über Abschied nachdenken, ist das ein Abschied von Pakistan oder ein Abschied von der Lepra, von der medizinischen Arbeit?
Ich meine, es wäre nie ein totaler Abschied, aber ich würde gerne meine Prioritäten in Pakistan anders ordnen. Aber von Abschied von Pakistan, da denke ich ernstlich nicht dran.
Herzlichen Dank, Frau Pfau. Das war H2 Doppelkopf mit der katholischen Ordensfrau und Lepraärztin Ruth Pfau. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Bauer-Ochse und wünscht Ihnen einen schönen Tag mit H2.